Wenn ihr diese Worte vor dem Interview hört, dann seid ihr Supporter des Advantage Podcast bei Patreon. Dafür schon mal ein fettes Danke, damit sorgt ihr nicht nur dafür, dass Yannick diese ausführlichen Interviews und Sonderfolgen für euch gewissenhaft und regelmäßig, wie zu Beginn der Corona-Zeit, weiterführen kann. Ihr unterstützt außerdem seine weitere Arbeit als unabhängiger Journalist im Doping-Bereich und der Sportpolitik. Im Gegenzug erhaltet ihr früher und exklusiv die gesamten Interviews, so wie jetzt die kommende Folge. Danke euch und viel Spaß beim Zuhören. Advantage, Folge 40.
Hallo liebe Advantage-Hörerinnen und Hörer, ein kurzes Intro von mir vor Folge 40. Es ist Mittwoch, ja fast Mittag. Ich befinde mich gerade in meinem Auto. Ich habe einen PCR-Test gerade gemacht. Der wird gefordert, nicht älter als 48 Stunden. Ihr kennt es ja. Für die BMW Open in München, bei denen ich von Freitag bis Sonntag akkreditiert bin. Es sind insgesamt immer nur 10 Leute pro Tag akkreditiert, inklusive Fotografen. Und ich habe mich für die Quali-Tage entschieden, auch weil am Freitag ein paar Interviews anstehen, unter anderem auch mit Alex Zverev. Und deswegen habe ich gerade einen Test gemacht. Ich wollte euch noch ein kurzes Intro machen zur aktuellen Folge. Nicht über die BMW Open, sondern über den Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart. Ich hatte bereits vor 2 Tagen die Möglichkeit, mit dem langjährigen Turnierdirektor Markus Günthert aus der Schweiz zu sprechen. Es war ein relativ spontanes Gespräch, virtuell. Deswegen ist die und sehr spontan. Deswegen ist die Qualität etwas schlechter als sonst. Ich bitte das zu entschuldigen. Aber es war ein sehr, sehr gutes Gespräch, vor allem journalistisch sehr, sehr gut, weil er alle Fragen zugelassen hat und ich auch kritische Fragen stellen konnte, wie etwa zu den fehlenden Dopingtests beim Porsche Tennis Grand Prix 2017, beim Sharapova Comeback, beim Thema Zuständigkeiten. Aber natürlich geht es auch ganz normal um Tennis und um den Porsche Tennis Grand Prix. Fast geplantes Interview mit Julia Görges ist leider nicht zustande gekommen. Ich hoffe, dass das aber zeitnah in den nächsten Wochen stattfinden kann. Genau, das wollte ich euch nur kurz mit auf den Weg geben. Sehr interessante Persönlichkeit. Viel Spaß beim Hören und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Wenn ihr aktuell von meiner Turnierberichterstattung etwas mitbekommen wollt, folgt doch einfach der Instagram-Seite advantage_podcast. Und jetzt ganz viel Spaß beim Hören. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt es gehört, Folge 40 mittlerweile, runder Geburtstag, beziehungsweise der erste Geburtstag, so rund war der gar nicht, letzte Woche gefeiert und natürlich gibt es auch diese Woche einen neuen Podcast. Ich freue mich ganz besonders, virtuell verbunden zu sein. Ihr habt es ja eben im Intro schon gehört, mit dem langjährigen Turnierdirektor des Porsche Grand Prix seit 2005, wenn ich richtig informiert bin. Hallo nach Stuttgart, Markus Günthert.
Ja, hallo, das stimmt, 2005, das haben Sie richtig erwähnt.
Schon mal die erste Recherche richtig erwähnt, aber das war auch noch nicht so schwer. Herr Günthert, ein ganz großes Dankeschön, dass Sie sich am Sonntag bereits während der Qualifikation, beziehungsweise jetzt kurz nach der Qualifikation, ausführlich Zeit nehmen für diesen Podcast, weiß ich sehr zu schätzen, denn für Sie als Turnierdirektor ist natürlich das jetzt die Primetime und die stressigste Zeit im Jahr. Deswegen vorneweg ein großes Dankeschön.
Immer gerne. Also die stressigste Zeit hatte während dem Turnier eigentlich mein Team. Während dem Turnier bin ich wahrscheinlich der relaxeste von allen, weil ich habe ein super Team um mich herum, sonst wäre das tatsächlich ein bisschen schwieriger.
Das ist schön zu hören. Das sind ja gute Voraussetzungen für dieses Interview. Wir steigen auch mal direkt ein. Man kann ja als Turnierdirektor mit seinem wunderbaren Team sehr, sehr viel planen. Bei den Ergebnissen der heimischen Teilnehmer ist man natürlich auch dann auf die Leistung der Teilnehmer angewiesen. Da können sie nur die Voraussetzungen schaffen. Jetzt ist es so, dass das Turnier aus deutscher Sicht sehr, sehr gut gestartet ist. In der Qualifikation haben sich durchgesetzt arrivierte Kräfte wie Mona Bartel und Annalena Friedsam, aber auch ganz besonders zwei der Next-Next-Gen, wie ich sie immer nenne, Nastia Schunk und Julia Mittendorf. Dazu hat gestern noch Noah Akukwe eine Top-100-Spielerin geschlagen und damit auch ein Ausrufezeichen gesetzt. Das sind wahrscheinlich für Sie sehr, sehr gute Voraussetzungen, auch wenn dieses Jahr zwar kein Publikum da ist, aber das ist natürlich immer trotzdem nochmal ein Schub, wenn die deutschen Spielerinnen gut performen, nehme ich an.
Absolut. Ich glaube, für jedes Turnier ist es immer sehr positiv, wenn man sogenannte Local Heroes präsentieren kann. Local Heroes im Gemisch mit internationalen Superstars. Und aus der Sicht ist das eine wunderbare Meldung. Aber ich sehe es auch noch aus einer anderen Perspektive, weil unsere arrivierten Angie Kerber oder auch eine Petkovic, die sind ja eigentlich, sage ich mal, gehen Richtung Herbst ihrer Karriere. Die Julie Görges hat bereits den Rücktritt erklärt und es ist natürlich für uns als Turnierveranstalter sehr wichtig zu sehen, dass da was hinten nachkommt. Gut, ich glaube, man darf jetzt auch nicht die Erwartungen zu hoch schrauben, weil die Mädchen sind teilweise noch sehr jung, man muss denen ein bisschen Zeit geben. Aber wie Sie gesagt haben gestern, die Noma hat eine Top-100-Spielerin geschlagen als 17-Jährige. Ich glaube, das ist vielversprechend und für uns ist es natürlich wichtig, dass wir in ein paar Jahren, sage ich mal, die nächste Generation bei uns haben und wieder von einem erweiterten Favoritenkreis mit deutscher Beteiligung eigentlich sprechen können. Also darum ist das eine hervorragende Entwicklung.
Definitiv. Wir haben die letzten Wochen unter anderem auch mit Barbara Rittner und Bundestrainern und auch Juniorenspielerinnen über diese Next Gen geredet, die natürlich auch maßgeblich von Porsche, ihrem Hauptsponsor, unterstützt wird. Sie haben natürlich größtenteils nur mit der Organisation dieses wichtigen Turniers zu tun, haben das natürlich aber auch immer auf dem Schirm. Wie wichtig ist die Partnerschaft mit Porsche, gerade für den DTB und was glauben Sie? Sie haben ja eben auch nochmal gesagt, man muss denen Zeit geben, aber was glauben Sie, ist von dieser Generation zu erwarten? Die Zusammenarbeit mit Porsche ist ja schon sehr, sehr lange mit dem DTB und sie haben ja auch mal eine Generation verloren mit Verletzungen etc. Man kann es einfach nicht gut planen, auch wenn man gut arbeitet.
Das ist richtig. Also die Zusammenarbeit Porsche mit dem DTB ist eigentlich aus dem Porsche Tennis Grand Prix entstanden, weil Porsche ist ja seit 1978 Titelsponsor dieses Turniers und seit 2002 auch der Veranstalter. Also es ist eine lange Tradition und Damentennis gehört eigentlich inzwischen zur Porsche AG. Und daraus ist dann diese Partnerschaft mit dem DTB entstanden, weil Porsche auch sich sehr stark engagiert in die Unterstützung von Nachwuchs, also nicht nur im Tennis, aber vor allem natürlich im Damentennis. Und wie Sie es richtig sagen, man kann die Basis legen, man kann versuchen, so gut zu arbeiten wie möglich, aber Garantien gibt es nicht, weil man muss natürlich auch die entsprechenden Spielerinnen haben, die müssen auch die Bereitschaft haben zu arbeiten. Darum ist es immer langfristig, man muss langfristig denken. Aber ich sehe die ersten Früchte und das, glaube ich, das freut uns, das freut sicher den Sponsor Porsche. Und es ist für uns natürlich als Turnier sehr wichtig, dass wir haben eben irgendwo am Horizont die nächste Generation sehen. Und ich glaube, dieses Turnier zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind.
Definitiv. Und dann hatten Sie natürlich auch mit den Wildcards jetzt ein gutes Händchen, beziehungsweise können in den nächsten 1, 2, 3 Jahren auch immer aus diesem Pool greifen für heimische Teilnehmer. So sollte das natürlich sein. Auch gut machen Sie es immer mit dem Teilnehmerfeld fürs Hauptfeld sozusagen. 7 Top-100-Spieler dieses Jahr wieder am Start. Ganz einfach gefragt, Herr Günthert, wie machen Sie das?
7 Top-10-Spieler, nicht Top-100. Kleine Korrektur. ist doch ein wichtiger Unterschied.
Ja, nein, definitiv. Hier steht auch Top-10 und ich weiß das auch. Ich habe mich versprochen. Genau, es sind natürlich 7 Top-10-Spieler, was herausragend ist für Ihren Turnierstatus. Und deswegen ganz einfach gefragt, wie machen Sie das?
Ja, ich glaube, ich sage immer, es ist ein Gesamtpaket. Also es beginnt natürlich, erstens mal haben wir ein hervorragendes Datum. Wir sind das erste Sandplatzturnier in Europa. Das hilft, weil die Spielerinnen nach der USA-Tournee auf Sand spielen wollen und müssen auch sich vorbereiten auf Madrid und dann auch Roland Garros. Zweitens, mit dem Titelsponsor Porsche und der speziellen Winner-Trophy, sage ich mal, dieses Jahr ist es ja ein Taycan Turbo S Cross Turismo. Ich meine, das ist auch ein sehr spezieller Anreiz, nach Stuttgart zu kommen. Und drittens, das Gesamtpaket. Wir versuchen ja, jede Spielerin gleich zu behandeln, ob die Nummer 1 der Welt ist oder Nummer 15 der Welt, denen optimale Bedingungen zu bieten, dass sie ihre Bestleistung abrufen können. Aber trotzdem, den Wohlfühlcharakter nicht zu vergessen, weil ich bin der Meinung, man muss sich wohlfühlen, um auch seine Leistung zu bringen. Und nicht zu vergessen, das ist leider dieses Jahr nicht der Fall, das Publikum. Weil wenn wir die Halle gefüllt haben, dann ist eine unglaubliche Atmosphäre und das ist für die Spielerinnen natürlich enorm wichtig. Also ich sage, wie gesagt, das Gesamtpaket ist offensichtlich stimmig und es ist eine lange Tradition und wir sind natürlich sehr erpicht darauf und arbeiten daran, dass wir das auch die nächsten Jahre so weiterführen können.
Definitiv. Das Turnier ist ja schon von der Tradition mehr als 40 Jahre, auch immer mit Porsche. als Sponsor und genau, Sie machen das Ganze federführend seit 2005. Sie haben es schon angesprochen, Thema Zuschauer natürlich aufgrund der weltweiten Pandemie, die immer noch vorherrscht, dieses Jahr nicht, letztes Jahr ausgefallen. Corona ist sehr wichtig geworden, haben Sie auch in der Pressemitteilung gesagt von Porsche. Sie haben ein erfahrenes Team an Ihrer Seite, ein bisschen überspitzt formuliert, ist es dieses Jahr trotzdem an Ihre Grenzen gekommen, Ihr Team?
Absolut, weil man muss sich einfach bewusst sein, auch wenn man viel Erfahrung hat, was Veranstaltungen oder Organisation von Tennisveranstaltungen anbelangt, es ist komplett neue Situation. Niemand von uns hat sowas bis jetzt erleben müssen. Wir haben ja letztes Jahr das Turnier nicht durchführen können und dieses Jahr unter diesen Bedingungen und irgendwo schwebt über dem Ganzen immer so eine schwarze Wolke, Corona-Wolke, sage ich mal. Und darum war es für uns sehr wichtig, dass wir unser Team noch erweitern haben. Also das normale Organisationsteam wurde nochmals erweitert durch Spezialisten auf diesem Gebiet, weil für uns natürlich dieses Hygienekonzept enorm wichtig ist, weil wir müssen dafür Sorge tragen, dass alle Teilnehmer, und ich rede nicht nur von den Spielerinnen, sondern alle beteiligten Mitarbeiter, dass die unter möglichst sicheren Verhältnissen hier arbeiten können, dass wir das Turnier überhaupt durchführen können. Und das war schon eine Riesenbelastung, vor allem auch muss man sich bewusst sein, es ändert ja konstant. Es ist ja alles immer in Bewegung. Also was heute Gültigkeit hat, ist vielleicht morgen nicht mehr gültig. Und das sind Voraussetzungen, die natürlich das Ganze enorm schwierig machen. Also wir haben frühzeitig, glaube ich, eine sehr gute Basis gefunden, aber wir mussten uns konstant immer wieder anpassen. Und sind auch sehr dankbar dafür, dass das Gesundheitsamt da sehr aktiv mitgeholfen hat, uns beraten hat. Der Betreiber der Halle war natürlich involviert, der Veranstalter Porsche, die Spielerorganisation WTA. Also es war eine sehr enge Zusammenarbeit und dank dem, glaube ich, haben wir ein hervorragendes Hygienekonzept. Trotzdem, hundertprozentige Sicherheit gibt es natürlich nicht.
Definitiv nicht. Natürlich nicht. Es klingt aber alles in allem sehr, sehr gut. Ich muss einmal einen Vergleich ziehen. Letzte Woche in Monte Carlo war es so, dass Daniil Medvedev positiv getestet worden ist, kurz vor dem Turnier, der unter anderem mit Rafael Nadal trainiert hatte, kurz vor seinem positiven Test. Da gab es dann ein paar Konfusionen und Diskussionen, ob Rafael Nadal als Close Contact gilt und wann er das nächste Mal getestet werden soll. Das war dann erst 3 Tage später der Fall, so wie es ursprünglich vom Turnier und den Behörden dort vor Ort organisiert war im Vorfeld. Wir hoffen natürlich, dass Sie nicht in diese Position kommen, aber mal rein hypothetisch gefragt, wenn es einen positiven Fall bei Ihnen beim Turnier gibt, wie ist dann die Regelung gerade mit Trainingspartner, wann wird wieder getestet etc.? Können Sie das einmal für mich ausführen, bitte?
Ja gut, wir haben verschiedene Gruppen schon mal, also wir nennen das Functional Groups. Wenn wir jetzt uns auf die Spielerinnen fokussieren, das ist die sogenannte goldene Gruppe. Die gehen eigentlich, und das sind auch die Mitarbeiter, die mit den Spielerinnen in Kontakt kommen, die gehen in diese goldene Bubble. Das heißt, wir haben das Hotel, das Hilton Garden Inn, das direkt neben der Arena liegt. Das ist für uns auch ein sehr großer Vorteil. Das ist alles sehr kompakt. Also die müssen nicht noch auf die Anlage fahren, sondern können zu Fuß gehen. Also die Leute sind alle im Hotel untergebracht. Wir haben das Hotel komplett übernommen. Das heißt, man muss im Prinzip, bevor man in die Golden Bubble reinkommt, sofort ins Testzentrum und muss dann im Zimmer warten, bis das Testresultat da ist. Also bevor das nicht negativ getestet wurde, da darf so eine Spielerin oder auch ihre Begleitperson oder auch Staff nicht in den Bubble, sondern muss im Zimmer bleiben. Und dann haben wir alle 3 oder 4 Tage müssen die trotzdem getestet werden und müssen verpflichtend in diesem Bubble bleiben. Also wir haben eine große Sicherheit, sage ich mal, soweit es halt geht, wenn man mal im Bubble drin ist und auch drin bleibt, diese Vorschriften befolgt, dass eigentlich nichts mehr passieren sollte. Trotzdem testen wir alle 4 Tage nochmals. Gibt es einen positiven Test, dann kommt sofort ein Protokoll. Da bin ich jetzt nicht unbedingt der Fachmann, aber wir haben Leute, das wird sofort gemeldet. Die Person muss sofort in Quarantäne und dann wird eruiert, was sind für Kontaktpersonen. Und dann ist genau dieses Thema, was Sie erwähnt haben bei einem Nadal. Dann wird eruiert, wie nahe waren die Personen, wie lange haben sie miteinander Zeit verbracht, müssen die in Quarantäne, wer muss alles in Quarantäne. Das wird dann zusammen auch mit dem Gesundheitsamt festgelegt und da gibt es natürlich dann überhaupt keine Ausnahmen. Also das wird dann sehr strikt befolgt, weil da haben wir gar keine Chance, da irgendwie zu sagen, ja gut, aber das ist jetzt die Nummer, was weiß ich, der Welt und die brauchen wir jetzt, das wird dann nicht funktionieren. Aber bis jetzt haben wir, toi toi toi, wir haben bis jetzt da im goldenen Bubble keinen Fall. Und wie gesagt, ich glaube, in dem Moment, wo mal alle hier sind, und die meisten sind inzwischen hier, sind wir sehr gut aufgestellt. Und ich gehe mal davon aus, dass das dann auch funktioniert.
Das hoffen wir natürlich alle. Aber danke trotzdem, dass Sie das nochmal aufgebröselt haben. Ins Detail ist sicherlich interessant für die Hörerinnen und Hörer. 2020 gab es leider aufgrund der Umstände, wie wir alle wissen, die Absage. Dieses Jahr, habe ich gelesen, haben Sie bewusst auch auf die Business Launch verzichtet, was natürlich auch finanziell und von der Reputation mit Sponsoren etc. schmerzhaft für Sie als Turnier ist. Ich hatte im September auch die Gelegenheit, mit Ihrem Kollegen Edwin Weindorfer zu sprechen beim Turnier in Köln, der damals im Podcast von erheblichen finanziellen Einbußen gesprochen hat. Der musste ja auch ganz kurzfristig ab dem zweiten oder dritten Tag auf Zuschauer verzichten. Wie finanziell schmerzhaft trifft Sie diese, ja, in der Gesamtheit alle Produkte zusammen sozusagen, und wie geht man davon aus oder wie macht man das sicher, dass dieses Turnier überleben kann?
Ja gut, wir sind, glaube ich, in einer sehr privilegierten Situation, weil, wie gesagt, Porsche ist ja nicht nur der Titelsponsor, sondern auch der Veranstalter. Und für Porsche ist es sicher nicht ein Business Model, sondern es hat eine ganz andere Bedeutung. Es ist natürlich PR, es ist Image, es ist aber auch Stuttgart, der Heimmarkt. Da ist Porsche geboren und da ist Porsche zu Hause. Da sind viele Elemente, warum Porsche dieses Turnier überhaupt macht. Aber trotzdem, finanziell ist es schon sehr schwierig dieses Jahr, weil, wie Sie richtig sagen, VIP fällt weg, Ticketeinnahmen fallen weg, Sponsoren, die teilweise ihre Leistungen nicht kriegen, wie all dem, in jedem Sponsorenpaket sind auch VIP-Tickets enthalten. Also das ist auf der einen Seite ein großer Einnahmefluss, auf der anderen Seite haben wir mehr Kosten, weil diese ganze Testprotokolle, Sie können sich vorstellen, wir haben das ganze Personal, also nicht nur die im goldenen Bubble, dann gibt's die im Silbern, auch im Bronzen, die werden alle getestet regelmäßig und das sind enorme Kosten. Dann müssen wir 10 Quadratmeter pro Person Mitarbeiter, das braucht enorm viel Platz, zusätzliche Securities, zusätzliche Maßnahmen. Also unter dem Strich ist dieses Turnier mit Sicherheit um einiges teurer und auf der anderen Seite mit einiger weniger Einnahmen. Also das ist schon ein riesen Kraftakt, den Porsche hier macht und ich glaube, also ich bin sehr dankbar, dass Porsche dazu auch bereit ist.
Danke für Ihre Ausführungen. Ich hatte es ja eingangs erwähnt, dieser Podcast ist unabhängig, steht kein Medium hinten dran und ich bin auch bei den ein oder anderen sportpolitischen Themen, um die ich mich bemühe, deswegen erlauben Sie mir bitte die ein oder andere ruhig auch kritische Nachfrage. Ich hatte Edwin Weindorfer erwähnt, mit dem ich auch schon das ein oder andere Gespräch geführt habe, der ja mit Emotion und mit seinem Partner, dem Manager von Dominic Thiem, auch jahrelang gute Arbeit macht, aber da gibt's auch, wie ich finde, als Journalist immer mal wieder auch Überschneidungen, wo ich mich manchmal frage, ist das gut fürs Tennis? Gibt es da keine Interessenkonflikte? Zum Beispiel Dominic Thiem Manager, dann auch noch das Turnier in Wien. Bei Ihnen ist es so, wenn ich richtig informiert bin, Sie machen das jahrelang erfolgreich, sind zeitgleich aber auch Board of Directors, also so eine Art Aufsichtsrat bei der WTA. Ich würde Sie gerne fragen, wie Sie denken, dass diese verschiedenen Aufgaben miteinander gut lösbar, darstellbar sind, ohne dass es Interessenskonflikte gibt. Vielleicht können Sie das mal für die Hörerinnen und Hörer auch so ein bisschen aufbröseln, weil da gibt es immer mal wieder negative Aspekte, auch meiner Meinung nach.
Ja gut, jetzt in meinem Fall, also ich bin jetzt aktuell nicht mehr, das nennt sich Board of Directors, also man muss wissen, die WTA, also man nennt das immer so Spielerinnenvereidigung, das ist aber eigentlich nicht wahr oder nicht richtig, weil es ist die Tour. WTA ist zu 50% die Turniere und 50% die Spielerinnen. Und das Board ist eigentlich, sage ich mal, die Legislative. Das ist zusammengesetzt aus drei Spielerinnenvertretern, drei Turniervertretern, dem Internationalen Tennisverband, der nach wie vor dort einen Sitz hat, und dem CEO. Und in meinem Falle wurde ich als Europavertreter von den europäischen Turnieren gewählt. Also ich vertrete im Prinzip den Porsche Tennis Grand Prix und die Interessen der europäischen Turnieren. Also da sehe ich absolut keinen Interessenkonflikt. Im Gegenteil, das ist sehr notwendig, weil die Spielerinnen sehr oft halt andere Ideen haben als die Turniere, auch andere Interessen. Die denken viel kurzfristiger, ist nachvollziehbar, weil sie haben kurze Karrieren, die müssen ihr Geld heute verdienen. Und die Turniere haben natürlich da langfristigere Interessen, müssen irgendwo auch Geld verdienen. Also darum sehe ich da absolut keinen Interessenkonflikt. jetzt in einem Fall von einem Turnierveranstalter, der auch noch Spieler vermarktet oder als Manager vertritt. Gut, ich glaube, dass es da auch, natürlich versucht er seinen Spieler möglichst hier zu bevorteilen, aber das geht natürlich nur bedingt. Ich meine, hat keinen Einfluss auf die Auslosung, also da kann er gar nichts machen. Er kann höchstens seinem Spieler halt eine Wildcard geben. Also ich finde jetzt das nicht so dramatisch. Anders wird es, wenn ein Verband zum Beispiel, ein Verbandverantwortlicher gleichzeitig auch noch Turnierdirektor ist oder auch noch Agent von einem Spieler, dann kommen wir natürlich in gewisse Interessenskonflikte, weil so ein Verbandstrainer müsste eigentlich die Interessen aller Verbandsspiele und aller Turniere, die im Land stattfinden, vertreten. Dort sehe ich ganz klar Interessenskonflikte. Aber jetzt ansonsten, glaube ich, ist das sehr überschaubar, was da theoretisch möglich wäre.
Danke für Ihre Ausführungen. Sie haben ja nach Ihrer aktiven Tenniskarriere auch erst angefangen mit Spielervertretungen, Michael Stich und Shadi Steb, wenn ich richtig informiert bin, und sind dann ja sozusagen, haben den Schwenk gemacht und haben angefangen, Turniere zu organisieren. Erlauben Sie mir nochmal ein bisschen in die Historie reinzugehen. Ich habe gelesen, Sie waren ja vornehmlich Doppelspezialist, bis in die Weltklasse gekommen, auf Platz 40 als Spieler. Mich würde mal interessieren, in den 80er Jahren, ich meine, Doppelspieler, Doppelspezialisten haben ja bis heute teilweise mit Vorurteilen zu kämpfen, mit Aufmerksamkeitsproblemen, auch wenn vieles schon besser geworden ist. Wie war damals das Image eines Doppelprofis, eines Doppelspezialisten? Mit welchen Vorurteilen hatten Sie damals zu kämpfen?
Ja, Vorurteile sind, glaube ich, ist nicht unbedingt das richtige Wort, und es hat sich auch viel verändert. Also als ich noch Doppel gespielt habe, waren natürlich die Topspieler teilweise auch im Doppel. Also McEnroe hat sehr viel Doppel gespielt. Also sehr viele Topspieler waren auch Top-Doppelspieler. Also es gab schon welche, die so wie ich eigentlich in erster Linie Doppel gespielt haben. Ich hatte eine Doppelfunktion im Sinne von, ich habe Doppel gespielt, da war aber auch der Coach meines Bruders. Und ich habe leider, es hat sich eigentlich so ergeben, weil meine Einzelrangliste war nicht gut genug, dass ich direkt reinkam. Und ich war mit meinem Bruder an einem Turnier und habe dort Doppel gespielt und kam dann gar nicht rechtzeitig zur Qualifikation vom nächsten Turnier. Und so hat sich das langsam zum Doppelspezialisten dann gedreht. Und heutzutage sind die Topspieler spielen höchst selten noch Doppel, weil die Belastung ist halt inzwischen riesig, wenn du beide spielen willst. Das ist auch für einen Turnierveranstalter. Ich bin auch nicht immer glücklich, wenn ein Topspieler auch noch Doppel spielt, weil wir müssen ja schauen, wann haben wir Fernsehübertragungen, und wir wollen die Topspielerinnen oder Spieler auch, wenn möglich, an halt zum Beispiel 18.30 Uhr für das Hauptspiel ansetzen. Wenn der gleiche Spieler aber noch Doppel spielen muss, dann müsste der danach noch Doppel spielen. Das heißt, relativ spät in der Nacht, und das ist weder für den Spieler sehr positiv noch für die Turniere. Und das hat zur Folge, dass halt oft die Doppelkonkurrenz mit relativ unbekannten Namen besetzt ist. Und das ist halt immer schwierig zu verkaufen. Das Fernsehen interessiert sich nicht dafür, und viele Tickets verkaufst du darüber auch nicht. Das ist im Prinzip das Problem, das du als Veranstalter hast, dass du sagst, okay, Doppelkonkurrenz ist wunderschön, aber was bringt mir das? Das ist weniger ein Vorurteil, es ist eine Realität. Ich meine, das ist ganz klar. Wenn Roger Federer sagt, er spielt jetzt Doppel, da kann ich Ihnen garantieren, dass Sie den Centerkorb füllen. Aber wenn halt irgendein, keine Ahnung wer, Nummer 50 der Doppelrangliste und auf der Einzelrangliste 540 zusammen mit einem Kollegen, den man auch nicht kennt, spielt, dann ist das für einen Center Court halt schwierig. Also das ist die Realität.
Okay, danke dafür, weil es gerade thematisch passt und weil Sie auch TV genannt haben. Es gibt ein Zitat aus der Süddeutschen Zeitung von Ihnen, wo Sie zum Thema der Schwierigkeiten mit TV-Vermarktung sagen, ich kenne ja das heutige Konsumverhalten, das sich geändert hat. Ich kenne es von meinen Kindern selbst. Die schauen kein lineares TV mehr, und vor allem viele junge Menschen mit dem On-Demand-Verhalten und mit dem Streaming-Verhalten konsumieren heute einfach anders. Ich kommentiere ja zum Beispiel auch auf DAZN, einem Streamingdienst, wo die WTA-Tour auch viel läuft. Können Sie mal so ein bisschen erklären, wie schwierig es im Jahr 2021 ist, mit TV-Veranstaltern Verhandlungen zu führen, und ob es nicht vielleicht auch klügere, modernere Wege gibt, die Sie jetzt auch gehen, um jungen Menschen Tennis an ihr Endgerät, sage ich mal, zu bringen? wie da ihre Strategie ist zwischen den Generationen. Das ist ja richtig schwer, in dieser Zwischenzeit alles zu vermitteln.
Absolut. Also wenn ich an meine Zeit zurückdenke oder meine Anfangszeit als Turnierdirektor, da gab es auch noch einen Boris Becker, einen Michael Stich, da haben wir ARD und ZDF parallel teilweise gehabt und enorme Einschaltquoten. Das hat sich natürlich enorm verändert, weil inzwischen die Landschaft hat sich völlig verändert. Also man kann neben den klassischen TV-Anstalten, gibt es zusätzliche Fernsehanstalten, die es früher nicht gab, aber die ganzen Streaming-Dienste. Und ich habe auch Kinder im Alter von 15 und 17, die, wenn sie mal Fernsehen gucken, haben sie aber trotzdem noch ihr Handy vor der Nase und konsumieren dort noch irgendwas. Die Inhalte, die konsumieren, müssen meistens sehr kurz und knackig sein. Also längere Geschichten interessiert die eigentlich meistens nicht. Und als Veranstalter hast du natürlich da eine Herausforderung. Also, dass die TV-Landschaft sich da unheimlich verändert hat. So einfach eine ARD und eine ZDF zu kriegen, die dann während der Turnierwoche 36 Stunden lang live übertragen, das ist Geschichte. Funktioniert nicht mehr. Und dann musst du halt trotzdem schauen, weil es ist immer im Moment noch ein Spagat. Also wir wollen ja die klassischen Tennisfans trotzdem bei uns halten und die gucken halt noch Fernsehen. Das heißt, wir wollen eine klassische lineare TV-Übertragung und in unserem Falle, glaube ich, haben wir das geschafft mit SWR, dass die über Mittag übertragen und am Abend ist Eurosport. Parallel haben wir dann ein Streaming auf The Zone, das geht in die Richtung Stream. Und dieses Jahr haben wir noch einen Schritt gemacht in Richtung eben Jüngere, mal auch wieder auf den Bildschirm zu kriegen mit neuen Konzepten. Wir streamen auf unserer eigenen Homepage, porsche-tennis.com. Aber wir streamen nicht nur, wir haben auch noch drei zusätzliche Kamerapositionen, die der Fernsehzuschauer dann anwählen kann. Also mal selber so, sei dein eigener Regisseur spielen darf und mal sagen, okay, ich will jetzt mal zugucken, zum Beispiel aus der Deckenperspektive oder aus dem Schiedsrichterstuhl oder aus dem Netz. Dann legen wir sehr viel Wert auf Social Media, kurze Beiträge, auch Backstage-Beiträge. Da ist ja die Julie Görges vor Ort als Markenbotschafterin, die Spielerinnen interviewt, aus dem Bubble berichtet. Einfach auch kürzere Beiträge, interessante Beiträge, hinter die Kulissen gucken, auf dem Court neue Geschichten, um auch eben jüngeres Publikum zu interessieren, weil das ist die Zukunft. Wir brauchen junge Leute, die sich für Tennis interessieren, die sich für uns interessieren. Und wir können da nicht an der Seitenlinie stehen bleiben und denken, es geht weiter wie gehabt. Da müssen wir innovativ sein und das versuchen wir.
Definitiv, das ist ein sehr großer Spagat, den Sie da machen müssen. Das ist auch ein abendfüllendes Thema. Vielleicht machen wir da irgendwann mal in Ruhe, Herr Günther, nochmal einen extra Podcast dazu. Das ist auch für mich sehr interessant. Da könnte ich mich stundenlang drüber unterhalten, weil es auch wichtig ist, um den Sport in die Zukunft zu bringen, sozusagen als Sportart hinter dem Fußball. Haben ja viele Sportarten zu kämpfen und dann noch mit der Digitalisierung. Sehr interessant. Auf jeden Fall. Ich hatte es ja eingangs erwähnt, Sie haben nach Ihrer aktiven Karriere angefangen, Spieler zu vertreten und dann für Ilion Tyriak, für die Tyriak Group ab 1990 angefangen, Turniere zu organisieren. Also Ihre heutige Erfahrung als Turnierdirektor haben Sie sich langsam aufgebaut. Wir wissen ja alle, dass Ilion Tyriak auch ja ein großer Charakter ist, ein eindrucksvoller Mensch. Mich würde es mal interessieren, wie es war, als Sie so in den 90ern angefangen haben, diese durchaus sehr großen Turniere für ihn zu organisieren, wie das war vom Standpunkt Druck und für so einen erfahrenen und erfolgreichen Menschen zu arbeiten.
Es war eine Riesenerfahrung und ich sage jetzt einfach mal, ich wäre nicht da heute, wo ich bin, wenn ich nicht diese Jahre, 13 Jahre insgesamt mit Ilion Tyriak gearbeitet hätte. Ich muss sagen, am Anfang, er ist eine Persönlichkeit, die hochinteressant ist und die niemanden kalt lässt. Also er kann enorm viel Druck aufbauen. Das ist richtig. Und Sie müssen sich vorstellen, ich bin Schweizer, ich bin in einer ganz normalen, mittelständigen Familie aufgewachsen, so mit der Mentalität, Schuster, bleib bei deinen Leisten, sei bescheiden und denk nicht zu groß. Und dann habe ich plötzlich für einen Ilion Tyriak gearbeitet, der gar nicht weiß, was Bescheidenheit heißt und der nur groß denkt und zwar riesig denkt. Und das war für mich am Anfang sicher nicht einfach, hat mir aber über die Jahre geholfen, selber ein bisschen größer zu denken und einfach mal die Barrieren, die vielleicht in dieser Erziehung aufgebaut wurden, abzubauen. Weil bei John Tiriac, wenn er was wollte, dann musstest du kreativ werden und sagen, okay, wie mache ich das? Ihm zu sagen, das geht nicht oder funktioniert nicht, das will er nicht hören, er will es umgesetzt kriegen. Und da musst du einfach mal ran. Also er hat mich eigentlich ins kalte Wasser geschmissen und es war hochspannend, aber gleichzeitig muss ich sagen, ich war auch sehr dankbar dafür. Ich konnte, wie Sie sagen, große Turniere organisieren. Also ich habe neben dem damaligen Eurocard Open in Stuttgart ja 4 Jahre lang das ATP Masters in Hannover gemacht. Und das war eine Riesenerfahrung. Das war damals zu Boris Beckers Zeiten, wo natürlich Tennis unglaublich hoch war in Deutschland. Wir haben eine Tribüne gebaut mit 15.000 Sitzplätzen, ein VIP von über 2.000 Plätzen. Wir hatten 30 Stunden TV und so weiter. Also ich habe die Hochzeit des Tennis erlebt und wir haben große Dinge machen können. Das wäre heute alles ein bisschen schwieriger, aber das hat mich da eigentlich zu dem gemacht, was ich heute bin. Also ich sage, das war ein Riesenprivileg. Ich konnte dank ihm auch Turniere in Mallorca, in der Stierkampfarena durften ich organisieren. Und dann sind wir mit dem Turnier nach Madrid gezogen und nochmals ein Turnier von Null in einer Halle aufzubauen, die noch damals noch gar nicht existiert hat. Das war eine Riesenerfahrung, davon profitiere ich heute.
Definitiv, das glaube ich sofort. Danke für Ihre Ausführungen, das klingt sehr, sehr interessant. Ich hatte ja auch erst einmal die Gelegenheit, Herrn Tiriac zu treffen. Da habe ich schon gemerkt, was Ausstrahlung und Druck angeht. Als ich dann vorhin recherchiert habe, konnte ich mir vorstellen, dass das für Sie in der Anfangszeit durchaus nicht einfach war. Deswegen danke für Ihre Ausführungen zu diesem Thema. Herr Günthert, ich habe ein Zitat von Ihnen gefunden, als Maria Scharapova 2017 nach ihrer abgesessenen Dopingsperre zurückgekehrt ist, das Comeback gefeiert hat bei Ihnen, ein Turnier, was natürlich auch PR-mäßig wichtig war für Sie. Freue mich für Sie, dass sie wieder zurückkommt und vor allem für unser Publikum ist es auch gut, dass sie es hier tut. Das gibt natürlich viel Aufmerksamkeit. Sie ist ja auch Markenbotschafterin von Porsche, ihr Turnier wird von Porsche organisiert. Wie schwierig war das damals von der Kommunikation, alles unter einen Hut zu bekommen, die negativen Aspekte und auch das Positive in die Zukunft schauen?
Ja, es war eine sehr spezielle Situation, weil nicht nur ist ihr, das war reiner Zufall, ihre Sperre eigentlich direkt zum Turnierbeginn abgelaufen, aber nicht direkt schon am Montag, sondern halt erst am Mittwoch des Turniers. Und das war sehr speziell, weil auch einige Leute natürlich jetzt das nicht positiv empfunden haben, dass eine Maria Sharapova jetzt da trotzdem spielen darf, weil theoretisch am Montag hätte sie ja nicht spielen dürfen, weil sie noch gar nicht in die Halle durfte. Aber das Reglement hat das zugelassen und WTA hat dann das auch verabschiedet. Aber wir haben auch dafür Kritik einstecken müssen, klar, gerade andere Spielerinnen, die das nicht so verstanden haben, die schnell halt dann das Gefühl haben, ja, weil Maria so ein großer Name ist, wird sie jetzt speziell behandelt. Aber ich war der Meinung, sorry, sie hat ihre Strafe abgesessen, sie hat dafür für ihren Fehler gebüßt. Was ich hier hoch angerechnet habe, sie ist hingestanden und hat nie versucht zu sagen, nein, das ist alles nicht wahr und weiß ich was, sondern sie hat sofort ihren Fehler eingeräumt. Und ich glaube, man so jemanden, Menschen darf man dann auch ohne weiteres ihre zweite Chance wieder geben. Und das haben wir gemacht. Aber wie Sie sagen, es war natürlich von der Kommunikation her nicht ganz einfach. Aber trotzdem, wir hatten einen Auflauf von internationalen Medien hier. Wir mussten Pressezentrum noch draußen Containers aufstellen und so weiter. Das war gigantisch.
Das stimmt, das kann ich mir vorstellen. Ich bin auch als jemand, der sich viel mit dem Thema Doping beruflich auseinandersetzt, auch bis heute noch der Meinung, dass wenn sie nicht so ehrlich gewesen wäre und damals diese Pressekonferenz gegeben hätte, ich glaube, sie hatte mit irgendwie ein bisschen anderen Reaktionen gerechnet, wenn sie ehrlich ist, aber sie hat dann die volle Härte sozusagen gespürt, die andere Spielerinnen und Spieler, die sich vielleicht anders verhalten und versuchen, den positiven Fall mit anderen Erklärungen zu organisieren, kennen wir auch aus der Vergangenheit, kürzere Strafen bekommen. Also es gibt durchaus, auch selbst ich als jemand, der das kritisch sieht, mehrere Seiten der Medaillen. Man kann ihr das auch positiv anrechnen. Da haben sie durchaus recht. Ein anderes Thema, was damit angrenzend zu tun hat, ist, dass mein Kollege Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung 2019 berichtet hat, dass es beim Comeback von Maria Sharapova 2017, dass die NADA, also die Nationale Anti-Doping-Agentur, damals abgewiesen worden ist, weil der Tennisverband, der Weltverband, also nicht sie, auf die 35 Tage Regel, die man das vorher anmelden muss, sich berufen hat. Und deswegen durfte die NADA beim Comeback keine Tests durchführen. Ein Jahr später, 2018, haben sie sich dann an diese Regel gehalten. Es wurde aber mit dem Verweis abgelehnt, dass bereits in den ersten Runden Test abgeführt ist. Thomas Kistner hat später im Deutschlandfunk gesagt, die NADA ist entmachtet, sie ist etwas ratlos, das Problem schwelt jetzt seit 3 Jahren und ist ungelöst. Ich wollte Sie jetzt, wo ich Sie mal in der Leitung habe, fragen, wie es jetzt gerade auch mit Corona und mit den anderen wichtigen Themen aussieht dieses Jahr im Jahr 2021.
Also vielleicht ein kurzes Wort zu diesem Vorfall. Jetzt, wo Sie es erwähnen, mag ich mich nicht mehr daran erinnern. Also erstens mal wird über eine unabhängige Instanz werden immer die Turniere ausgewählt, wo Doping stattfindet. Und die Turniere werden immer so 2-3 Wochen vorher, wird der Turnierdirektor informiert. Er wird angehalten, da niemanden darüber zu reden, weil die Spieler dürfen das ja nicht wissen. Aber wir müssen uns entsprechend vorbereiten. Also es gibt Protokolle, Prozesse, die verabschiedet sind, die vereinbart sind, die Spieler einhalten müssen, die Turniere einhalten müssen, die aber auch eine NADA einhalten muss. Und ich mag mich erinnern, es war Mittwoch, als die Maria auf dem Platz stand und wo ich mitgeteilt wurde, dass da die Herren von der NADA vor der Tür stehen. Und da ist der Supervisor, also von der WTA, hingegangen. Es tut mir leid, also die müssen auch ihre Prozesse einhalten. Also wenn die das richtig gemacht hätten, hätten sie natürlich Zutritt gekriegt, aber so einfach. Und ich behaupte jetzt einfach, das ist auch kein Zufall, dass sie ausgerechnet den Mittwoch gewählt haben, wo Maria Sharapova auf dem Platz war. Also ich fand das schon ziemlich komisch. Jetzt dieses Jahr sind wir jetzt nicht auf dieser Liste. Ich weiß nicht, welche Turniere es sind. Das wird auch nicht öffentlich so jetzt diskutiert, sondern das läuft wirklich auch sehr, sehr, weil der Tennissport hat natürlich ein Interesse, dass der Tennissport clean bleibt. Also das wird sehr genau angeguckt. Und wie gesagt, das ist eine unabhängige Instanz. Da haben wir wenig Einfluss drauf. Und jetzt dieses Jahr sind wir nicht dran. Wir wären letztes Jahr, glaube ich, dran gewesen, aber das Turnier ist dann abgesagt worden. Es kann sein, dass wir nächstes Jahr wieder dran sind. Das erfahre ich aber, wie gesagt, vielleicht maximum einen Monat vorher. Und das wird auch dieses Jahr fortgesetzt, auch unabhängig von Corona. Also die Dopingkontrollen werden natürlich durchgeführt, aber ich weiß jetzt nicht wo, weil, wie gesagt, wir sind jetzt dieses Jahr nicht ausgewählt worden.
Danke für Ihre Ausführungen zu dem Thema. Es ist natürlich eine große Problematik. Ich habe darüber auch berichtet, während der Corona-Zeit gibt es insgesamt natürlich weniger Dopingkontrollen, weil das natürlich schwerer geworden ist, bei den Turnieren, aber auch zu den Spielern zu reisen außerhalb der Turniere.
Ja, ja, natürlich. Also ich rede nur von Dopingkontrollen, nicht von Doping. okay, sorry, ja, das ist richtig. Wir haben kein Doping bei uns, heißt, wir hatten keine Dopingkontrolle bei uns. Jetzt, sorry.
Ja, definitiv ein wichtiges Thema und auch kein Thema, wo es nur schwarz und weiß gibt. Das sage ich selbst, jemand, der sehr viel über Anti-Doping berichtet. Man muss immer in verschiedene Richtungen gucken und das möglichst transparent und unabhängig lösen. Deswegen ist es mir auch immer extrem wichtig, mit den Verantwortlichen selbst zu reden. Und das ist auch nicht selbstverständlich, das weiß ich sehr zu schätzen. Kommen wir zum Abschluss dieses Podcasts in der Turnierwoche beim Porsche Grand Prix zu etwas positiveren Themen wieder. Mich würde interessieren, so ein bisschen Ihre Highlights in der Turnierzeit, seit Sie verantwortlich sind, seit 2005. Sie haben sich dazu auch in verschiedenen Medien immer mal wieder geäußert. Ein Punkt, der immer wieder aufkommt, ist der ja zeitnahe Umzug von Filderstadt in die Porsche Arena 2006. Viele vergessen ja auch, dass damit einher ein Untergrundwechsel ging von Hardcourt auf Sand. Ich stelle mir das extrem schwierig vor, als Organisationsteam sowas zu bewerkstelligen, finanziell und vom Aufwand und auch von, ohne jetzt Vorteile rauszuholen, aber gerade in Deutschen oder in Schwaben, wenn etwas gut funktioniert, dann auch Veränderungen bei jedem so, dass das Bewusstsein da ist und dass sich auch alle drauf freuen. Können Sie mal ein bisschen in der Retrospektive erklären, was Sie damals alles so zu kämpfen hatten?
Ja, es gab tatsächlich so ein paar wichtige Meilensteine in der Geschichte des Porsche Tennis Grand Prix, also nachdem ich gekommen bin. Wir sind 2006 in die Porsche Arena umgezogen von Filderstadt und das war schon, ja, ein Riesenschritt, weil man muss sich vorstellen, Filderstadt war eigentlich eine Tennishalle. Ich glaube mit 2800 Sitzplätzen, Porsche Arena, über 6000 Plätze, aber nicht eine Tennishalle, sondern einfach eine Multifunktionshalle mit der Hans-Martin-Schleyer-Halle daneben. Und jetzt war die Herausforderung, die Werte, die über diese Jahre in Filderstadt aufgebaut wurden, zu erhalten. Aber jetzt ein neues, modernes Turnier zu werden. Das heißt, sprich, zum Beispiel eben die Nähe der Spielerinnen, diese familiäre Atmosphäre nicht zu verlieren, auch die Qualität des Teilnehmerfeldes natürlich, aber trotzdem halt irgendwo jetzt moderner zu werden. Wir haben zum ersten Mal eine ganzwöchige VIP gehabt, einen ganz anderen Publikumsbereich mit einem Sport- und Lifestyle-Village. Also diese Balance, diesen Spagat hinzukriegen, war eine Herausforderung, aber ich glaube jetzt sagen zu dürfen, dass es uns gut gelungen ist. Wir waren aber im ersten Jahr noch auf Hartplatz, weil wir hatten immer noch das Datum im Herbst. Und wir sind richtig im Zuge dieser Roadmap 2009, hieß das damals als Arbeitspapier, wo die ganze Tour moduliert wurde. Da sind die Herbstdaten sind nach Asien gewandert und wir haben unser Datum verloren. Und ich mag mich noch gut daran erinnern, wie ich kämpfen musste, dass wir halt irgendwo ein Datum haben, das funktioniert. Und das Datum, das wir heute haben, das ist das erste Sandplatzturnier in Europa. Es war aber auch klar, damals war ja auch 2005 mit dem Bau der Porsche Arena, also der Arena, hat Porsche sich entschlossen, die Namensrechte zu kaufen. Natürlich nicht zuletzt auch wegen dem Porsche Tennis Grand Prix. Darum war für mich klar, jetzt auch wenn wir Sand sind, wir können nicht in irgendeinen Tennisclub jetzt gehen und das Turnier dort durchführen, sondern es muss in der Porsche Arena stattfinden. Und das war natürlich eine riesen Herausforderung, weil das gab's noch nie. Ein Hallenturnier. Natürlich gab's immer wieder mal eine Davis Cup Begegnung auf Sand, aber das ist ein Platz, der gebaut wird für diesen Davis Cup. Wir mussten 6 Plätze bauen. Und das jedes Jahr. Also das war eine riesen Herausforderung und es war mir klar, dass wir einen klassischen, herkömmlichen Sandplatz 6-mal so nicht bauen können. Das ist unmöglich. Und ich habe mich dann auf die Suche machen müssen und schauen, was für ein System ist auf dem Markt, das wir nutzen können, was Hallenturnier, das in vernünftiger Zeit eingebaut und in vernünftiger Zeit dann wieder ausgebaut werden kann. Und wir hatten Glück mit unserem Partner hier, den zu finden. Weil wir schaffen jetzt tatsächlich in einer relativ vernünftigen Zeit das ein- und wieder auszubauen. Das ist ein System, das ist einmalig auf dieser Welt, dieses Turnier. Das war eine riesen Challenge, aber ich glaube, inzwischen haben wir das sehr gut hingekriegt. Die Plätze haben eine hervorragende Qualität. Und wir können eben den Spielerinnen anbieten, kommt nach Stuttgart, die spielt Indoors. Das ist perfekt, um sich an die Sandplatzsaison anzupassen, weil du hast nicht mit Witterungsbedingungen zu kämpfen, du musst nicht warten, wenn es regnet, du hast keinen Wind, das ist eigentlich perfekt. Aber es war damals schon eine riesen Herausforderung, keine Frage.
Letzter historischer Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, und man muss ihn fast schon historischer Punkt nennen, denn es sind schon wieder 10 Jahre vergangen, man glaubt es kaum. 2011, der Titel von Julia Görges war ja auch immer von Ihnen Wunsch, dass eine deutsche Spielerin sehr weit kommt oder da auch mal den Titel holt, war ja damals aber so ein bisschen wie Phönix aus der Asche und sehr überraschend. Sie haben Julia Görges nach ihrem Rücktritt, Sie haben es ja vorher noch angesprochen, eingebaut in ihr Team jetzt sozusagen. Sie hat die Seiten gewechselt als Social Media, ich glaube, Interviewerin, die sie diese Woche praktisch mit ihren ehemaligen Kolleginnen Interviews führt. Wenn Sie jetzt mal diese 10 Jahre sehen zwischen dem Titel und jetzt, war es Ihnen auch persönlich wichtig, sie einzubauen? Haben Sie ein persönliches Gespräch geführt? Wollte sie das oder wollte sie eigentlich erstmal Abstand von dem ganzen Gewinn?
Ja, das ist richtig. Das war damals sicher sehr überraschend. Ich behaupte mal, das ist nicht zuletzt darum zustande gekommen, weil wir dort zum ersten Mal auch den Fed Cup bei uns ausgetragen haben. Deutschland hatte ein Heimspiel und für mich war klar, Heimspiel während unserer Quali-Wochenende, das muss bei uns in der Porsche Arena stattfinden. Warum? Aus 2 Gründen. A, ist es für die Porsche Tennis Grand Prix ein perfekter Auftakt. Und B, gibt's den deutschen Spielerinnen eine Chance, eine Woche lang auf diesem Platz zu trainieren, sich einzuspielen. Und wenn sie gut spielen, dann beginnen sie das Turnier voller Selbstvertrauen. Und diese Rechnung ist aufgegangen. Jule ist durchmarschiert und hat das Turnier gewonnen, was natürlich für uns super war, weil, wie ich schon gesagt habe, Local Heroes sind für jede Veranstaltung immer sehr wichtig. Und das war damals natürlich für uns hervorragend, dass eine deutsche Spielerin mal wieder die erste nach, glaube ich, 1994 1993, wo Anke Huber noch gewonnen hat, zum ersten Mal wieder eine deutsche Siegerin, das war super. Und Jule ist ja dann, glaube ich, vor ein oder zwei Jahren ist sie Markenbotschafterin geworden, der Porsche AG, hat jetzt ihren Rücktritt erklärt, ist aber weiterhin Markenbotschafterin. Und da lag eigentlich die Idee nahe, dass sie hier, warum nicht mal was anderes zu machen. Ich glaube, das ist auch für sie interessant, mal die auf der anderen Seite der Kamera zu sitzen, mit ihren ehemaligen Kolleginnen zu sprechen. Und es ist ja auch wieder einfach für sie, ihre Kolleginnen anzusprechen. Es ist viel einfacher, als wenn es irgendeine Reporterin oder ein Reporter ist, der mit den Spielerinnen eigentlich nicht diesen Kontakt hat. Also ich hoffe, dass es ihr Spaß macht. Wir werden sehen, was sie nach dieser Woche sagt. Ich glaube, der Auftakt war schon mal sehr gut. Und ich bin überzeugt, sie wird das hervorragend machen.
Ich bin auch sehr gespannt, wobei ich als Journalist ein bisschen die Angst habe, wenn Andrea Petkovic und Julia Görges weiter so machen und in die Richtung gehen, dass meine Arbeit dann irgendwann obsolet wird, wenn sie das so gut machen. Aber das ist natürlich nur ein kleiner Spaß am Rande. Ich freue mich, wenn Spielerinnen auch den medialen Weg einschlagen. Das kann auch sicher nur helfen. Zum Abschluss, Herr Günther, jeder hat ja auch so insgeheim seine Lieblingsspielerin, auch wenn man sie nicht haben darf als Turnierdirektor oder als Journalist oder Lieblingsspielerin ist ja immer so ein Begriff, aber ich halte zum Beispiel sehr viel von Petra Kvitova und habe sehr großen Respekt von ihr seit dieser wahnsinnigen Messerattacke, 9 Titel geholt, Titelverteidigerin auch in Stuttgart. Da drücke ich ihr immer insgeheim so ein bisschen die Daumen, auch wenn ich neutral bin. Haben Sie eine Athletin, der Sie besonders die Daumen drücken, speziell vielleicht auch in diesem Jahr?
Nicht wirklich, aber natürlich Petra hat irgendwo auch bei mir eine spezielle Position, sage ich mal. Nicht nur, weil ich finde ihr Spiel, sie ist ein Riesentalent, so wie sie spielt mit dieser Leichtigkeit. Ich finde das wunderschön, ihr zuzugucken. Sie hat bei uns schon hervorragend gespielt, hat Turnier gewonnen, ist Titelverteidigerin, aber sie ist vor allem auch menschlich, sehr ein normaler Mensch. Also sie hat keine Starallüren. Und das ist wunderbar. Aber ich habe mir das vielleicht auch über die 30 Jahre Turnierdirektion, ob das bei den Herren war oder jetzt bei den Damen, abgewöhnt, irgendwelche Hoffnungen zu hegen oder irgendjemanden in die Daumen zu drücken. Weil am Ende des Tages habe ich da keinen Einfluss drauf, was ja auch gut ist. Und am Ende des Tages geht es mir ums Turnier. Also ein Turnier, man muss sich vorstellen, ein Team oder ein Turnierdirektor arbeitet auf diese Veranstaltung hin und für uns ist es eigentlich dann gelungen, wenn wir hier einen super Tennis sehen, eine volle Halle haben und eine Riesenstimmung herrscht. Und das ist eigentlich das. Und ich mag mich da zum Beispiel erinnern, da mal das Finale Sharapova gegen Ivanovic. Das war unglaublich, die Stimmung. Da war keine deutsche Spielerin auf dem Court und trotzdem war eine Stimmung in der Halle. Das war sensationell. Und die Jana hat die dann verloren gegen Maria, hat noch eine Standing Ovation gekriegt bei der Siegerehrung. Das sind so Momente, die ich nicht vergesse. Es ist weniger eine Lieblingsspielerin, es sind mehr die Momente, die einem als Turnierdirektor in Erinnerung bleiben. Und das war definitiv so ein Moment.
Glaube ich sofort. Letzte Frage zum Abschluss. Nochmal ein Zitat aus der Süddeutschen Zeitung. Sie haben über das deutsche Tennis und über die Öffentlichkeit und die Wahrnehmung gesagt, zu Becker- und Kraft-Zeiten, es ist erst zu hoch gegangen und dann in ein tiefes Loch gefallen. Und jetzt nicht das genaue Zitat, aber Sie haben gesagt, so groß wie zu Becker- und zu Kraft-Zeiten wird es nie mehr werden, aber es kann natürlich wieder nach oben gehen. Mit Ihrer jahrzehntelangen Erfahrung jetzt als Turnierorganisator, was ist Ihrer Meinung nach wichtig in den nächsten Jahren, jetzt in diesem neuen Jahrzehnt, um Tennis öffentlichkeitswirksam hinter Fußball im deutschsprachigen Raum zu platzieren?
Ja gut, das sind auf der einen Seite natürlich, wenn du eben diese sogenannten Local Heroes hast, also das die nächste Generation oder übernächste Generation. Jetzt haben wir eine Angie Kerber gehabt, die da Riesenerfolge eingefahren hat. Auch eine Jule Görges hat hervorragend gespielt. Jetzt wird vielleicht eine Phase kommen, wo wir nicht mehr unbedingt mit Grand Slam Titeln rechnen können. Aber es braucht halt dann trotzdem irgendwann wieder Spielerinnen, die da ganz vorne mitspielen können. Und das andere ist, was ich erwähnt habe, wir als Veranstalter, wir dürfen nicht einfach warten, bis hier wieder eine deutsche Wimbledon-Siegerin am Start ist, sondern wir müssen schauen, dass unser Produkt stimmt. Und wir Porsche Tennis Grand Prix, die DNA, sage ich mal, ist die Stärke des Teilnehmerfeldes. Jahr für Jahr bringen wir die besten Spielerinnen der Welt nach Stuttgart. Aber auch das ist inzwischen nicht mehr genügend. Das Gesamtpaket muss stimmen. Was wollen wir? Wir wollen, dass die Zuschauer bei Hallenöffnung vor der Tür stehen und nach Hause gehen eine Stunde nach dem letzten Spiel und den ganzen Tag bei uns verbringen und ein wunderschönes Erlebnis haben und dann wieder zurückkommen. Das heißt, wir müssen ihnen mehr bieten als nur Tennis. Unterhaltung, Gastronomie und so weiter, das ist vor Ort enorm wichtig. Und weil das auch wieder nicht reicht, natürlich auch der Zuschauer, der über Fernsehen oder eben Social Media oder Streaming konsumiert, dass wir da interessante Konzepte fahren, um die Leute, dass sie sich für uns interessieren und dass wir sie auch nicht nur einmal vor dem Bildschirm haben, sondern dass sie regelmäßig konsumieren. Das liegt an uns, entsprechende Konzepte zu finden, dass wir die Zukunft hier in Zukunft auch weiterhin auf diesem hohen Level den Porsche Tennis Grand Prix durchführen können.
Herr Günther, dafür wünsche ich Ihnen eher beruflich nur das Beste, dass diese Wünsche in den nächsten Jahren Erfüllung gehen. Und da bleibt mir nur zu sagen, ein großes, großes Dankeschön, dass Sie sich schon während des Turniers am Sonntagabend ja fast eine Stunde für mich Zeit genommen haben. Ich weiß das sehr zu schätzen und auch die ein oder andere kritische Frage beantwortet haben. Ihnen und Ihrer Familie und allen Ihren Mitarbeitern Gesundheit in dieser weiterhin schwierigen Zeit und Dankeschön.
Ich habe auch zu danken, es war ein interessantes Gespräch.
Das freut mich zu hören und bei euch nach draußen, liebe Hörerinnen und Hörer von Advantage, bleibt auch weiterhin gesund. Danke, dass ihr wieder bis zum Ende dazu gehört habt und nächste Woche gibt es dann eine interessante Episode über das nächste deutsche Turnier, diesmal bei den Herren, den BMW Open in München. Den Gast verrate ich noch nicht. Alles Gute und bis nächste Woche.